erinnert sich noch an meine letzte Predigt über das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Bitte haltet mal eure Hände. Nein, nein, das ist eine rhetorische Frage. Das war ein kleiner Scherz. In dem ersten Brief, in dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, ging es darum, dass die Gemeinde die erste Liebe verlassen hat. Sie hatten zwar auch super gute Werke, sie hatten die gute Lehre, aber die erste Liebe ging irgendwie verloren. Hier in dem Brief an die Gemeinde in Pergamon geht es so eigentlich um das Gegenteil. Sie haben gute Lehre verlassen. Sie haben irgendwie die Liebe oder vielmehr vielleicht die Toleranz über die Lehre gestellt. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Weniges aber habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, um Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue nun Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna, und will ihm geben einen weißen Stein. Auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. Offenbarung 2, 12 bis 17. Eine kleine Übersicht zu meiner Botschaft heute. Ups, Entschuldigung. Irgendetwas klappt da nicht ganz mit der Technik heute. Jetzt. Also, ihr seht ja, perfekt. Zuerst ein paar Details über die Stadt in Pergamon, dann das Lob, dann schauen wir den Tadel an, die Lehre von Bileams und den Nikolaiten, und dann das Versprechen Jesus, das verborgene Manna und der weiße Stein. Gott sei Dank wohnen wir nicht dort, wo der Satan den Thron hat, so wie die Gemeinde in Pergamon. Wir haben das letzte Mal gesehen, Gott kennt, wo seine Gemeinde wohnt. Er weiß ganz genau, wie es in seiner Gemeinde aussieht. Die Epheser, er wusste um die Werke der Epheser, er wusste, dass sie die Liebe irgendwie verlassen hatte. Er wusste um die Armut der Smyrna, hat Max das letzte Mal davon gehabt. Er wusste um ihre Herausforderungen und er weiß um die Herausforderungen der Gemeinde in Pergamon. Weißt du, dass Jesus auch wohnt? Weiß, wo du wohnst. Und um deine Herausforderungen weiß. Die Stadt Pergamon war die bekannteste Metropole in Kleinasien. Es war die Hauptstadt von Kleinasien damals. Es war ein florierendes Machtzentrum in Politik, Bildung und auch vom heidnischen Götzendienst. Man könnte sagen, dass damals Pergamon Hauptstadt der Bildung war. Es war quasi eine Universitätsstadt. Sie hatte eine Bibliothek, sagt man, mit über 200.000 Büchern. Das ist gewaltig in einer Zeit, wo der Buchdruck noch nicht erfunden war, wo alle diese Bücher von Hand geschrieben wurden. Dort gab es auch ein riesiges Theater, das kann man heute noch besichtigen. Da haben über 10.000 Leute Platz. Also es war ein riesiger Bau. Es war ein Zentrum der Philosophie, der Kultur, der heidnischen Götter. Eine Vielzahl von philosophischen Weltanschauungen war dort gang und gäbe. Deshalb stellt sich Jesus der Gemeinde wahrscheinlich auch vor als der, der das zweischneidige Schwert hat. Die Gemeinde kannte wohl den Ausdruck vom zweischneidigen Schwert, der auch im Hebräer Kapitel 4, Vers 12 genannt wird, denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und auch den Brief an die Epheser, wo ja der Paulus schreibt, dass sie die Waffenrüstung nehmen sollen, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jesus selber hat dieses Wort Gottes als Schwert gebraucht, als er vom Feind herausgefordert wurde in der Wüste. Da hat er gesagt, es steht geschrieben. Bei allen philosophischen Weltanschauungen, bei allen Meinungen gibt es ein Wort, das gilt ewig. In diesem Wort ist Kraft, auf dieses Wort können wir uns verlassen. Es ist rein, echt, wirksam, mächtig. Das heißt auch im Wort, dass mit dem Hauch seines Mundes er die seine Feinde ausradieren wird. Jemand, der das sehr gut erkannt hat, sehr erstaunlich übrigens, also ich finde das sehr erstaunlich, ist der Hindu Mahatma Gandhi, der hat gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nicht. Das finde ich eine ganz krasse Aussage von einem Mann, der Hindu ist und nicht mal Christ. Aber er hat begriffen, wie wertvoll, wie kraftvoll das Wort Gottes ist. Haben wir das auch begriffen? Wissen wir das auch? Was meinte denn Jesus mit dem Thron des Satans? Da, wo der Thron des Satans steht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Auslegungsmöglichkeiten. Die erste ist, dass sich Jesus hier auf die Rolle des Kaiserkults bezieht. Pergamon war eine im Römischen Reich, der gehörte zum Kaisertum Roms. Max hat ja das letzte Mal oder das vorletzte Mal kurz etwas gesagt über den Kaiserkult. Hier nur eine kleine Repetition. Der Kaiser, man musste den Kaiser anbeten. Das wurde quasi wie ein normaler Götze angebetet. Es wurden Altare und Tempel errichtet und die Leute mussten ihm Opfer bringen. Die Römer anerkannten allerdings die jüdische Religion und die Juden waren dem ausgeschlossen. Als aber das Christentum aus dem Judentum aufkam, hatten die Christen dieses Privileg nicht mehr. Und der Kaiserkult wurde so quasi man musste sich entscheiden, ein Mittel Staatsloyalität zu fordern. Wo Christen das Kaiseropfer verweigerten, kam es zu großen Christenverfolgung. Das ist die eine Auslegung vom Thron des Satans. Die andere Auslegungsmöglichkeit ist der Tempel des Asklepios. Der stand auch dort, in Pergamon. Und das war ein Tempel dem heidnischen Gott der Heilung gewidmet. Man hatte dort viele Schlangen, ungiftige Schlangen, und man sagte den Leuten, sie sollen nachts in den Tempel gehen und die sich von den Schlangen bekriechen lassen, so werden sie geheilt. Das ist die zweite Auslegung dieser Dings. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so wahnsinnig relevant, was Jesus mit dem Thron des Satans meinte. Ganz genau. Wichtig ist zu wissen, die Gemeinde hatte große Widerstände, und noch wichtiger ist zu wissen, da war einer, der um das wusste und ihnen in allem heraus half. Er lobte sie, dass sie festhalten an seinem Namen inmitten all dieser Herausforderungen. Sogar in der Zeit, als Antipas, sein treuer Zeuge unter ihnen, getötet wurde. Nur hier in der Offenbarung lesen wir von dem Antipas als Märtyrer von Pergamon. Sonst kommt nirgends sein Name in der Bibel vor. Ich finde es so schön, dass Jesus ihm so einen Ehrentitel gibt. Mein treuer Zeuge. Einmal werden wir all die Helden Gottes kennenlernen, von denen niemand irgendetwas sagt. die unbekannt sind, die vielleicht irgendwo mal aufgeschrieben sind in einem irgendwas, aber niemand redet von ihnen. Aber Jesus kennt sie und ehrt sie und sagt, mein treuer Zeuge. Die Überlieferung sagt, dass Antipas von einem römischen Beamten vor das Bildnis des Kaisers gezogen wurde und aufgefordert wurde, bete nun den Kaiser an. Und Antipas soll geantwortet haben, es gibt nur einen König, der ist der König aller Könige und nur ihn werde ich anbeten. Nur Jesus allein. Daraufhin wurde Antipas langsam zu Tode gequält und verbrannt. Und dennoch verleugnete er Jesus nicht. Dennoch hielt er an seinem Heiland fest. Und die Gemeinde hat das schreckliche Erlebnis miterlebt. Und trotzdem hielten sie treu an Jesu Lehre fest. Trotzdem blieben sie stark und ließen sich nicht einschüchtern. Und dafür hat Jesus sie gelobt. Nach dem Lob kommt auch hier wieder ein Tadel. Ah, das ist noch der Kaiserkult, sorry. Und dann kommt, wenigstens aber habe ich gegen dich, du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis aufzurichten vor den Israeliten, um Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Dieser Tadel ist wie jeder Tadel, jede Ermahnung von Jesus eine Hilfestellung, dass wir erkennen, wo unsere Schwachstellen sind und diese auch beseitigen sollen. Jesus spricht die Lehre Bileams und der Nikolaiten an. Bileam, das wissen wir, ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Er sagte zwar das Richtige, aber in seinem Herzen war er nicht wohl dabei. Er suchte eher Macht und Geld, als wirklich Gott zu gefallen. Er hat Balak dazu verfügt, dass am Schluss 24.000 Israeliten starben wegen ihm. Die Geschichte ist diese, kurz zusammengefasst. Balak, das war der König der Moabiter, hatte gesehen, wie Gott sein Volk segnet und sie immer mehr Land einnehmen konnten. Und da dachte er, ich muss irgendetwas dagegen tun, die überrollen mich sonst. Und er hatte eigentlich eine gute Strategie, er hat gemerkt, dass der Segen Gottes auf Israel lag und deshalb sie so siegreich waren und so erfolgreich. Und er hat dann einen Prophet engagiert, hat gesagt, ich gebe dir Geld, verfluche das Volk und dann sind sie nicht mehr so machtvoll. Und wir wissen, das hat der Balak zuerst abgelehnt und dann hat er dann doch wieder ja gesagt. Und dann hat er dreimal versucht, das Volk zu verfluchen und jedes Mal kamen da ganz andere Worte raus. Jedes Mal hat er das Volk gesegnet. Und ich finde das als kleiner Einschub so ein gutes Beispiel, dass wir überhaupt keine Angst haben müssen vor Flüchen. Die Bibel sagt, wie ein Vogel dahinfliegt und eine Schwalbe enteilt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Das bedeutet, dass ein Fluch gar keine Auswirkung hat, weil Jesus das nicht zulässt. Da können nicht einfach Leute kommen und fluchen und weiß ich was. Gott hat das Sagen. Wir sind ihm unterstellt. Gott erlaubt nicht, dass seine Kinder verflucht werden, wenn sie unter seinem Sieg stehen. Jesus selber hat ja allen Fluch auf sich genommen. Er hat den Fluch für uns getragen und daraus ergeben sich für uns gigantische Konsequenzen. Wir lesen nämlich im Epheser, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also wir sind gesegnet in Jesus mit allem geistlichen Segen. Da kann niemand irgendetwas dagegen tun. Wenn Gott segnet, sind wir gesegnet. Zurück zur Geschichte von Bileam. Im 4. Mose 31 lesen wir dann, dass er eine andere Strategie fuhr, der Bileam. Er gab nämlich, dort lesen wir noch schnell zuerst, wisst ihr nicht, dass er den Rat gab, dass die Frauen, die Bileam, wisst ihr nicht mehr, dass es die Frauen waren, die dem Rat Bileams folgten und mit ihren Götzen, dem Baal von Berg Peor, die Israeliten zur Untreue gegen den Herrn verführten. Deshalb ist doch die Strafe über die Gemeinde des Herrn gekommen. Bileam verfluchte also das Volk nicht, er konnte nicht, er musste sie segnen. Aber er hat einen Rat dem König von den Moabitern gegeben. Er hat gesagt, brauche deine Frauen dazu, dass sie Israel verführen. Wenn sie nämlich nicht mehr Gott gehorsam sind, dann ist der Segen Gottes auch nicht mehr auf ihnen. Er wusste, dass da immer eine Verbindung ist mit Segen und Gehorsam. Das gleiche gilt auch heute noch. Wie gesagt, Gott ist immer bereit zu segnen, aber er lässt uns auch immer der Wahl. Im 5. Mose 30, 19 lesen wir, Leben und Tod lege ich vor dir, Segen und Fluch. Wähle also, wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Also wir haben die Wahl, und wenn wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann sind wir so gesegnet, mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und diese Geschichte von Bileam, die hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Ist eigentlich schon sehr krass. Da ist ein Mann, der hört seinen eigenen Esel reden. Da begegnet ihm noch ein Engel. Dann will er etwas sagen, etwas Negatives, und es kommt etwas Positives heraus. Also unter dem Strich, er lebt Gott in gewaltiger Art und Weise. Also mir ist noch nie ein Engel begegnet, oder ich habe auch noch nie meinen Hund oder meinen Esel sprechen hören. Also ganz gewaltig hat er Gott erlebt, und trotzdem versagt er total. Ich finde das recht herausfordernd, auch für uns. Wir können Gott erleben, aber wir müssen immer wieder unser Herz prüfen, immer wieder einspuren, wirklich ihm zu gehorchen. Im 2. Petrus sagt auch noch der Petrus eine nicht so schöne Aussage über den Bileam. Das heißt nämlich, Bileam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unechtes Tun bekommen würde. Also die Geschichte von Bileam, das ist kein Heldenepos. Es ist eine traurige Geschichte von einem Mann, der fehlte. Und ich finde es trotzdem so gut, dass sie in der Bibel zu finden ist. Das macht für mich die Bibel auch unter anderem so glaubwürdig, weil da auch Menschen sind, die total versagen. Das verschweigt die Bibel nicht. Und wir können davon lernen. Nun zu den Nikolaiten. Bei den Nikolaiten nimmt man an, dass es sich um die Nachfolge des Diakon Nikolaus handelt, der in Apostelgeschichte 6 da gewählt wurde. Zusammen mit dem Stephanus, ihr könnt euch sicher erinnern. Laut Bibellexikon waren die Nikolaiter dann eine Gruppe von Irrlehrern, die die Gemeinde in Pergamon und auch die Gemeinde in Ephesus Anhänger hatten. Sie hielten Götzenopfer und Hurerei als erlaubt und lehrten, dass die Erlösung nur eine Sache geistiger Erkenntnis ist. Also mit anderen Worten, man konnte sündigen, wie man wollte, weil der Leib ja nur die äußerliche Hülle ist, aber innerlich musste man mit Gott einfach im Reinen sein und dann war das schon okay. Sünde ist etwas ganz Trauriges, weil Sünde macht uns kaputt. Und Gott hasst Sünde. Und wenn wir da so Kompromisse eingehen, dann macht das Gott total traurig. Jesus hat einen extremen Preis bezahlt, damit wir nicht mehr sündigen müssen, damit wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Die Bibel geht da ganz extrem weit mit Sklave der Sünde, aber wir sind daraus befreit. Wir können ein anderes Leben leben. Und die Bibel macht auch ganz klar, dass ohne Heiligung niemand den Herrn sehen wird. Also es ist nicht einfach so ein lockerer Umgang mit der Sünde. Gott ist gnädig, das ist klar. Wir müssen keine Angst haben, wenn wir bekennen oder Buße tun. Dann sind wir reingewaschen und heilig. Aber es ist nicht einfach ein Freibrief für unsere Erlösung, das zu tun, wie wir wollen. Wir sind aufgefordert, so zu leben, dass wir unseren Herrn ehren. Dass es ihm Freude bereitet. Dass wir so leben, dass er ihn schauen kann. Ah, mein treuer Zeuge. Jesus sagt der Gemeinde in Pergamon, wie sehr er ihr Denk- und Handlungsweise hasst. Im Vers 16 lesen wir, wenn du nicht Buße tust, dich abwendest und umkehrst, werde ich gegen dich streiten mit dem Schwert meines Mundes. Also mit seinem Wort. Er ruft uns auf, genau hinzuhören und dann gehorsam zu sein. Er gibt aber auch ein Versprechen für alle, die gehorsam sind. Er sagt da, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ja, was ist das verborgene Manna? Was meinte Jesus wohl mit dem? Ich denke, es ist ein Hinweis auf ihn selber. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6, 35. Die Leute in Pergamon versuchten ihren Lebensdurst mit Philosophie, mit Weisheit, mit sexueller Freizügigkeit, mit weiß ich was zu stillen. Aber Jesus macht ihnen ein anderes Angebot. Er sagt ihnen, hey, ich gebe euch wahres Brot, Lebensbrot, dass das wirklich das Sehnen im Herzen stillt. Dass das dich wirklich reich macht, dass das dich wirklich sättigt. Komm zu mir, ich gebe es umsonst, aber heißt irgendwo. Und was hat es mit dem weißen Stein auf sich? Auch hier gibt es verschiedene Auslegungen. Für mich die plausibelste ist die, dass in einem Schuldspruch wurde dem Schuldigen ein schwarzer Stein gegeben und dem Begnadigten oder Freigesprochenen ein weißer. Oder auch bei Siegerehrungen bekam der Sieger einen weißen. Und das war dann auch gleichzeitig die Versorgung bis ans Lebensende. Die andere Auslegung sagt, dass die weißen Steine auch wie Eintrittskarten zu speziellen Events gebraucht wurden. Natürlich gibt uns Jesus eine Eintrittskarte in den Himmel, aber ich finde das trotzdem ein bisschen wenig, weil es beinhaltet natürlich noch viel, viel mehr als nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Wir sind wirklich versorgt, wir sind begnadigt, wir sind freigesprochen, wir sind Sieger mit ihm. Dann steht ja da noch ein neuer Name auf diesem weißen Stein. Das finde ich auch so speziell. Was ich ganz schön finde daran, dass der geheim ist. Das ist so. Früher als Kind hatten wir mit den besten Freunden so Geheimnisse. Und das kommt mir so ein bisschen so rüber. Gott hat so ein Geheimnis mit seinen Kindern, dieser neue Name auf dem weißen Stein. Jesus gab ja schon zu Lebzeiten neue Namen, dem Petrus. Der Petrus hieß ja zuerst Simon, was heißt Gott hört. Und dann wurde er in Simon umbenannt, was heißt der Fels. Ich finde das so schön, das ist so ein prophetischer Name. Der Simon war ganz und gar nicht felsenhaft, er war eher so stetig, mal hü, mal hot. Und dann wurde er zu einem Fels. Und ich glaube, der neue Name, den Gott uns gibt, das ist immer irgendwie etwas Prophetisches. Etwas, das er in uns sieht, was jetzt vielleicht noch nicht offenbar ist, aber etwas, das uns ermutigt, in diese Richtung zu gehen. Es ist etwas ganz Persönliches zwischen dir und Gott, ein neuer Name. Also ich finde das ganz schön, dass wir mal einen neuen Namen haben, der uns dann so richtig das Persönliche von Gott näher bringt. In der Bibel hatten ja die Namen auch immer eine mit Identität zu tun. Das war nicht nur irgendeine Doris oder Peter oder weiß ich was, sondern da war immer auch eine Identität. Wenn wir da in Christus eine neue Identität und einen neuen Namen bekommen, finde ich ganz cool. Nun, was hat das alles mit uns heute hier in Brieg im 21. Jahrhundert zu tun? Es geht ja nicht heute Morgen darum, dass wir uns einfach mehr Bibelwissen aneignen. Es geht darum, dass wir unser Leben mit Jesus intensivieren. dass wir näher an ihm dran sind, dass wir mehr von ihm hören, dass wir ihm näher sind. Wir leben auch inmitten von Unglauben, auch wenn nicht der Satansburg jetzt da hier gerade steht, aber wir sind auch mit Herausforderungen konfrontiert, täglich. Mir hilft als erstes das Bewusstsein. Ich weiß, dass Jesus um alles Bescheid weiß. Er weiß, wo ich wohne, er weiß um meine Herausforderungen, die kleinen und die großen, er weiß sogar die Anzahl meiner Haare auf dem Kopf. Er weiß alles und er ist da und nimmt von allem Notiz. Das gibt mir doch eine rechte Gelassenheit in dem allem, dass ich einfach weiß, nichts geht an ihm vorbei. Nichts entgeht ihm. Er weiß darum und er nimmt Anteil an dem allem. Dann fordert uns der Text natürlich auch zu einer klaren Nachfolge auf. Toleranz ist ja heute so ein wichtiger Begriff. Ich bin absolut für Toleranz. Manchmal wahrscheinlich auch zu viel, glaube ich. Weil Toleranz hat auch ihre Grenzen. Nämlich eben das Wort Gottes. Das ist die Linie. Es fällt mir einfach zu sagen, ja, manchmal. Aber da bin ich auch herausgefordert, manchmal wirklich zu sagen, du, eigentlich, in der Bibel heißt es etwas anderes. Und das geht natürlich vor allem zuerst mein eigenes Leben an. Ich bin herausgefordert, alles, was ich tue, alle meine Entscheidungen mit dem Wort Gottes abzuwägen. Interessant finde ich, dass es nicht die ganze Gemeinde in Pergamon war, die dieser Lehre nachfolgst. Das heißt nämlich, Jesus sagt, du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams und der Nikoliten. Also es ist nicht die ganze Gemeinde da voll auf dem falschen Weg, sondern einzelne Leute. Und das fordert uns auch heraus, gegenseitig ein bisschen Verantwortung füreinander zu übernehmen. Schauen, hey, wie leben die, wie geht's denen, was glauben die wirklich? Sind wir alle in einer Linie? Es ist die Aufgabe von uns allen, immer wieder Gottes Wort als den Maßstab an unsere Gemeinde, an unser persönliches Leben und auch an die Menschen in unserem Umfeld zu legen. Und dann, das finde ich fast der schönste oder wichtigste Punkt, macht mir dieser Text auch Mut, Jesus wirklich das Objekt oder die Quelle all meiner Bedürfnisse sein zu lassen. Wir haben gesehen von Bileam, der diese gewaltige Begegnung mit Gott hatte und dann doch sein materielles Bedürfnis über das Bedürfnis, Gott zu gefallen und mit Gott im Einklang zu sein, stellte und irgendwie dann doch leer ausging. Wir kennen das alle, wir haben vielleicht Bedürfnisse, beten auch mal, aber dann helfen wir uns irgendwie selber, wurschen uns durch und gehen irgendwie dann doch nicht so richtig befriedigt aus der Situation. Aber wenn wir lernen, Jesus in jeder Situation wirklich einfach Genüge zu sein zu lassen, bei ihm abzuholen, was er uns gibt, er hat ja für alle unsere Bedürfnisse, hat er irgendwas, gibt er uns Anerkennung, Liebe, Versorgung, weiß ich was alles. Wir müssen es lernen, bei ihm all das abzuholen. Der Bileam, der wollte sich selber helfen mit dem Geld. Er hat Kompromisse gemacht. Da sind wir alle immer wieder herausgefordert, ganz klar kompromisslos nach dem Wort Gottes zu leben. Gott ist unser treuer Versorger. Wir sind herausgefordert, da ganz in jeder Hinsicht ganz geradlinig zu laufen. Lassen wir Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Lassen wir ihn alle unsere Bedürfnisse stillen. Das können auch nicht materielle Bedürfnisse sein, Bedürfnis nach Anerkennung. Vielleicht stellen wir uns immer wieder in den Mittelpunkt, weil wir denken, ja, wir müssen ein bisschen Anerkennung von den Leuten bekommen. Anstatt all das Bedürfnis nach einer Erkennung bei Gott abzuholen, weil er uns kennt, weil er uns liebt, weil er uns so wohl will. Oder was wir oft gesehen haben, das Bedürfnis nach einem Ehepartner, dass da Kompromisse gemacht wurden. Gottes Wort redet eigentlich ganz klar, dass man sich nicht lieren soll mit Ungläubigen. Aber da haben wir oft erlebt, ja, die werden dann schon noch gläubig oder so, und das ist einfach traurig, weil es dann nicht das richtige Fundament ist. Natürlich kann ich dieses Bedürfnis total nachvollziehen und ich kann auch total verstehen, dann läuft man noch so irgendeinem netten Gegenüber über den Weg und denkt, bekehrt sich dann schon noch. Das ist absolut menschlich, oder auch, was es in Ehe gibt, es natürlich auch, dass man den Partner total überfordert und denkt, er, der Partner, müsse alle meine Bedürfnisse stillen und letztendlich werden meine Bedürfnisse nur bei Jesus bis ins letzte Detail gestillt. Und ich überfordere meinen Mitmenschen, wenn ich immer das Gefühl habe, jeder müsse meine Bedürfnisse stillen. Ich bin überzeugt, es ehrt Jesus total, wenn wir bei ihm abholen, was wir brauchen. Egal was. Aber wenn wir uns die Zeit, den Einsatz nehmen, mit ihm allein zu sein, mit ihm das durchzugehen, was wir brauchen, ihm unsere Herzen zu bringen und sagen, Herr, ich meine, ich weiß, wovon ich spreche, Jürg ist sehr oft weg, manchmal fehlt er mir auch, dann muss ich zu Jesus gehen und sagen, Jesus, jetzt muss ich mich einfach ein bisschen trösten, jetzt bin ich gerade ein bisschen allein. Ich könnte auch irgendwas, weiß ich was, machen, aber das ist gut, wenn wir immer wieder zur Quelle gehen und sagen, Jesus, jetzt brauche ich einfach eine Umarmung von dir, jetzt brauche ich einfach eine Ermutigung von dir, jetzt brauche ich einfach einen Zuspruch von dir, jetzt brauche ich irgendwas. Er hat alles, das ist ja das Schöne. Er kann geben, was immer wir brauchen. In Offenbarung 21,6 lesen wir auch noch, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Also wenn du heute Morgen dich nicht erinnern kannst, was es mit dem William oder den Nikolaiten auf sich hat, was das der weiße Stein war oder was auch immer, ist es nicht so schlimm. Aber wisse, wo deine Quelle ist. Wisse, wo du anzapfen kannst. Das ist das Wichtigste heute Morgen. Jesus ist unsere Quelle. Und eben wie schon gesagt, er gibt es umsonst. Er gibt es total gratis und franco. Wir können bei ihm ansaugen und er wird uns geben, was wir brauchen. Und das finde ich so schön. Ich möchte gerne noch beten und dann singen wir dann noch zum Abschluss das Lied Alle Fülle ist in dir. Und dann holen wir wirklich bei Jesus das ab, was wir brauchen, weil eben die Fülle in ihm ist, weil wir da nehmen können, was wir brauchen. Heilung haben wir heute Morgen schon gehört, wenn es körperliche Heilung ist. Dann kannst du auch nach vorne kommen, wenn das dran ist für dich, dann wird irgendjemand, der Peter, wird für dich beten. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der heilt, heute noch. Ja, Vater, und so danke ich dir, dass du einfach ein erfahrbarer Gott bist. Du bist der, wo es in die Welt gesetzt hat, wo nicht christlich zu uns hergeht, und trotzdem bist du der, wo es die Fülle gibt. Wo sagt, wir können zu dir kommen und in dieser Fülle leben. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen im Himmel. Wir haben die ganze Fülle bei dir, Jesus. Du bist ein wunderbarer Heiland. Und Herr, ich bete für mich und für uns alle, dass wir mehr und mehr in dieser Fülle leben. Dass wir mehr und mehr bei dir ansaugen und das holen, Herr, wo du uns verheißen hast, wo du uns versprochen hast. Herr, das Leben in der Fülle. Herr, das Leben im Überfluss sogar. Du bist der Gott, der vom Becher, der überfließt, vom gerüttelten und geschüttelten Mass. Du bist der Gott, der unsere Seele richtig wohlgehen lässt. Herr, ich danke dir, Jesus, dass wir immer wieder einfach bei dir dafür da sind und du uns gar nie den kleinsten Vorwurf machst, ja, jetzt willst du schon wieder etwas von mir, sondern im Gegenteil, immer wieder ruft uns dein Wort auf, komm zu mir. Ich gebe gern, ich bin bereit, ich will segnen. Herr, so ein wunderbarer Gott bist du. So gut haben wir es bei dir, Herr. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Mögen wir alle, Herr, in dieser Fülle können leben, in dieser neuen Woche. Mögen wir können austeilen von dieser Fülle, die du uns gibst. Herr, mögen unsere Seelen gesättigt sein von Gutem, weil du eben so gut bist zu uns. brisondesicht.